ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Beweise für entsetzliche Folter, das steht so im neuen Bericht des UN-Menschenrechtsrates, der Russland die systematische Misshandlung ukrainischer Kriegsgefangener vorwirft. Was passiert da in den russischen Lagern und Gefängnissen? Das besprechen wir gleich. Außerdem, in Russland hat die Wahl begonnen. Alle bedeutenden Kritiker Putins sind entweder tot, inhaftiert oder im Exil, was seine Wiederwahl sehr wahrscheinlich macht. Mein Kollege Gerd Wolf hat mit unserem Korrespondenten in Moskau, Frank Eichmann, über die Wahl gesprochen. Und der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat grünes Licht für den Militäreinsatz in Rafah gegeben. Was bedeutet das für die Zivilisten in dem Gebiet? Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 15. März um 17 Uhr. Der UN-Menschenrechtsrat hat Russland die systematische Misshandlung ukrainischer Kriegsgefangener vorgeworfen. Heute ist ein Bericht der Ukraine-Untersuchungskommission veröffentlicht worden, in dem von Folter die Rede ist. Aus Genf Katrin Hondel.
Die neuen Beweise untermauern die früheren Erkenntnisse der Kommission, dass Folter durch russische Behörden in der Ukraine und in Russland weit verbreitet und systematisch ist. So sagte es in Genf Erik Müsse, Vorsitzender der Ukraine-Untersuchungskommission, und berichtete von entsetzlichen Misshandlungen. Russische Gefängniswärter quälten ukrainische Kriegsgefangene regelmäßig durch schwere Prügel und mit Elektroschocks an den Genitalien. Ein ukrainischer Soldat zum Beispiel habe nach seiner Entlassung aus einer russischen Strafkolonie 36 Mal operiert werden müssen. Ihm waren zahllose Knochen und Zähne gebrochen worden. Ähnliche Fälle werden aus mehreren russischen Gefängnissen berichtet. Den ukrainischen Gefangenen würden brutal und ständig schwere Schmerzen und extremes Leid zugefügt. Weil sie nicht genug zu essen bekämen, würden manche in der Not Würmer, Seife, Papier oder Hundefutter essen. Neben der Folterung von Kriegsgefangenen dokumentiert der Bericht auch Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalt gegen ukrainische Frauen durch russische Soldaten. Fälle, die ebenfalls Folter gleichkommen, so die Ermittler. Die unabhängige Untersuchungskommission arbeitet im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Täter ermittelt und vor Gericht gebracht werden.
Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist wieder mit russischen Raketen angegriffen worden. Dabei sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Sanitäter. Der Gebietsgouverneur hat angegeben, dass die Rettungskräfte nach den ersten Explosionen zum Einschlagsort geeilt und dann bei einem zweiten Angriff getötet worden sind. Demnach sind mindestens 55 Menschen verletzt und 10 Wohnhäuser sowie 2 Feuerwehrwagen durch die Explosionen beschädigt worden. Für morgen ist in Odessa Trauer angeordnet. Bei der dreitägigen Präsidentschaftswahl in Russland haben jetzt in allen 11 Zeitzonen des Landes die Wahllokale geöffnet. Und wir wissen auch schon, welches Ergebnis am Sonntag zustande gekommen sein wird. Mit großer Mehrheit werden die Russinnen und Russen Wladimir Putin wiedergewählt haben. Mittlerweile zum 5. Mal. Auch wenn es pro forma noch ein paar andere Namen auf den Stimmzetteln gibt, echte Oppositionspolitiker sind ausgeschlossen. Auch OSZE-Beobachter wurden nicht eingeladen. Mein Kollege Gerd Wolf hat mit unserem Korrespondenten Frank Eichmann in Moskau gesprochen. Und die erste Frage ist, wer da eigentlich in Russland noch zur Wahl steht.
Das sind 3 Politiker, die in der Staatsduma sitzen. Die erfahrene Politiker sind in Russland mehr oder weniger. Der bekannteste unter den Unbekannten ist vielleicht Nikolai Charitonow. Der ist bereits als Präsidentschaftskandidat für die Kommunistische Partei angetreten. Leonid Slutsky für die nationalistische LDPR. Und dann gibt es den jüngsten im Rennen. Das ist Wladyslaw Davankov. Der steht einer Partei vor namens Neue Leute, so als wirtschaftsliberal wird die eingestuft. Aber alle 3 stehen eben nicht für eine wirkliche Opposition zu Präsident Putin. Ihre Parteien haben bei allen wichtigen Gesetzesprojekten mitgestimmt, auch bei der Mobilisierung, auch beim Krieg gegen die Ukraine haben die keine Opposition bezogen.
Das Ergebnis ist ja absehbar, nur die Höhe womöglich nicht. Wenn man keine Wahl hat, Herr Eichmann, ist es möglich, dass Wählerinnen und Wähler ihren Protest nun ausdrücken in den kommenden Tagen, indem sie einfach nicht hingehen?
Ja, das ist vermutlich bei allen Wahlen immer die schlechteste Idee. Sie können ja zur Wahl gehen, Sie können sich den Stimmzettel geben lassen und können ihn ungültig machen. Dann zählen Sie zumindest als ungültige Stimme. Und wenn Sie sagen, ich habe etwas dagegen, dass Präsident Putin weiter Präsident ist oder ich möchte zumindest das zeigen, dann können Sie einen der drei anderen Kandidaten wählen. Das ist die Möglichkeit Nummer zwei. Und dann ist noch eine dritte von, als er noch lebte, von Alexei Nawalny genannt worden. Auch andere Oppositionelle haben diese Idee unterbreitet. Kommt am Sonntag um 12 Uhr ins Wahllokal. Da könnt ihr dann wählen, aber da seid ihr dann da. Und wenn es dann ganz voll wird, dann seht ihr, es gibt noch andere, die auch gegen diese Scheinwahl sind. Das ist eine Möglichkeit, die nicht verboten ist. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft in Moskau darauf hingewiesen, dass sowas nicht geduldet wird, wenn es irgendwie zu voll werden sollte, wenn das eine rechtswidrige Handlung ist, so heißt es im Gesetz, die Bürger an der Ausübung des Wahlrechts hindert. Dann, so die Drohung, kann es bis zu 5 Jahren Gefängnis geben. Übrigens gab es auch per Telegram und anderen Social-Media-Kanälen so Fake-Anrufe oder Fake-Posts. Da hieß es so, diese Geschichte ist verschoben worden, kommt nicht um 12 Uhr, kommt am Sonntag um 17 Uhr, das ist viel besser. Also da versucht man wirklich Sand zu streuen. Wir wissen aber tatsächlich nicht, wie groß tatsächlich das Potenzial ist. Das werden wir wirklich erst am Sonntag wissen, ob da wirklich Hunderttausende sich trauen, in die Wahllokale zu kommen.
Bei der Tatsache, dass man sich eben was trauen muss mittlerweile in Russland, wenn man wählen gehen möchte oder andere Entscheidungen als vorgegebene treffen möchte. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr im Land im Moment?
Also es gibt keine Aufbruchsstimmung und es gibt auch keine Stimmung, das ist ja bei Wahlen so, dass man das Gefühl hat, hier passiert vielleicht etwas, wenn wir mal an Bundestagswahlen denken, da wird sich dann irgendwie eine neue Regierung, was immer sich da rausmendelt, bilden, da wird es vielleicht einen Kurswechsel geben, das ist ja hier nicht zu erwarten. Wir hören heute früh und sehen auch Schlangen vor den Wahllokalen, also es gibt scheinbar schon ein großes Interesse abzustimmen, es wird ja mit einer Wahlbeteiligung gerechnet von über den 67%, die es 2018 gegeben hat. Aber das ist nicht der Moment, wo sich die Gesellschaft jetzt versammelt, die vielleicht vorher sogar in einem Diskurs war, in einem Streit war, über Alternativen diskutiert hat, sondern hier ist letztlich völlig klar, wie die Geschichte ausgeht. Und das nimmt dem Ganzen natürlich Spannung. Und deswegen, ja, man tut die Pflicht, ja, man geht zur Abstimmung, ja, die Mehrheit sagt, wir unterstützen diesen Präsidenten und seinen Kurs. Klammer auf, ist ja auch logisch. Es hämmert ja die Propaganda in diese Richtung ununterbrochen. Und das ist es dann letztlich auch. Also dieses hochfeste Demokratie, davon kann hier wirklich überhaupt nicht die Rede sein, auch wenn uns das russische Staatsfernsehen zeigt, wie gewählt wird, dass alles technologisch super geplant ist.
Wenn wir von hier aus nach Russland gucken, dann gucken wir natürlich auch gleich auf die Ukraine. Dieser Krieg, spielt er eine Rolle im Moment in der russischen Öffentlichkeit?
Er ist heute früh in die Schlagzeilen geraten und zwar gab es ja, wir haben in den vergangenen Tagen ja auch darüber geredet, gab es Beschuss und gab es auch Angriffe von ukrainischem Gebiet auf russisches Gebiet in den Regionen Belgorod und Kursk und in Belgorod. Da wurde heute sogar die Wahl kurzzeitig unterbrochen in mehreren Wahllokalen, weil mehrere Raketen dort eingeschlagen sind. Es soll auch Opfer gegeben haben, da wird es noch genauere Informationen zu geben. Präsident Putin selber hat in seiner Rede zur Lage der Nation, das war ja sowas wie eine Wahlkampfrede letztlich, das wiederholt, was er immer sagte, ich bin der Präsident, der diesen Krieg, und dann sagt er eben auch Krieg, nicht wollte, sondern der ist gegen uns letztlich angezettelt worden und wir versuchen ihn zu beenden. Er argumentiert, wir können sofort mit Verhandlungen beginnen, aber zu unseren Konditionen. Und deswegen gibt es auch eine breite Berichterstattung über die Wahlen in den sogenannten neuen Gebieten, also in den 4 russischen Regionen, die Russland besetzt und sich einverleibt hat. Dort gilt ja Kriegsrecht, aber dort wird gewählt. Und das gilt dann eben als in der offiziellen Darstellung als ein Erfolg dieses Präsidenten, dass er eben diese neuen Gebiete Russland hinzugefügt hat und dass eben auch dort künftig Putin sein Amt ausüben wird, wenn er denn am 7. Mai inauguriert ist.
Wenn er jetzt wiedergewählt wird, weitere 6 Jahre Amtszeit, das ginge dann bis 2030, ansatzweise absehbar, was danach kommen könnte?
Nach 2030 kommt dann vielleicht sogar noch die nächste Wahlperiode. Er könnte, so hat er die Verfassung ändern lassen, bis 2036. Aber was jetzt die Wahl jetzt angeht, Da schauen wir mit ein bisschen Besorgnis vielleicht darauf, wird es eine weitere Mobilisierungswelle geben. Es wird immer wieder gerüchteweise darüber spekuliert, jetzt mit hohem Aufwand an Personal in die Ukraine zu gehen und eine Entscheidung zu erzwingen. Die Mobilisierung ist ja nie außer Kraft gesetzt worden, also so eine Mobilisierungswelle, das wäre möglich. Ist aber wirklich erst einmal nirgendwo offiziell bestätigt, sondern nur eine Vermutung. Was allerdings von ihm auch schon indirekt angedeutet wurde, es wird Steuererhöhungen geben, die Einkommensteuer wird hochgesetzt werden, denn Russland ist defizitär, der Haushalt ist defizitär, insbesondere natürlich durch den Krieg und die Umschaltung auf sowas Ähnliches wie eine Kriegswirtschaft, die hohe Produktion im Mehrschichtbetrieb von Waffen, von Munition. Das muss finanziert werden, darum da die Erhöhung. Und vielleicht wird es sogar noch weitere Repressionen geben gegen die Reste, muss man ja sagen, der Opposition, auch gegen die veröffentlichte Meinung, die es hier noch gibt, ab und zu die andere Meinung versucht zu veröffentlichen in Russland als die offizielle. Aber das ist ja letztlich ein Prozess, den wir sowieso hier immer wieder sehen. Es gibt ja immer wieder Verbote, die Erklärungen zu ausländischen Agenten. Aber da könnte natürlich Putin nach der Wahl mit 6 Jahren Vorsicht, in denen er sich nicht stellen muss, nochmal die Schraube anziehen.
Deutschland, Frankreich und Polen wollen ihre gemeinsame Ukraine-Hilfe verstärken. Bundeskanzler Scholz hat in Berlin gesagt, dass er sich darauf mit dem französischen Präsidenten Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk verständigt hat. Alle drei hatten sich davor bei einem Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks im Kanzleramt beraten. Laut Scholz sollen mehr Waffen als bisher auf dem gesamten Weltmarkt beschafft werden. Außerdem will er die Produktion von Militärgerät ausbauen, auch in Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb der Ukraine.
Geschlossenheit ist so wichtig. Unsere drei Staaten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine im Kampf gegen den imperialistischen Aggressor Russland. Politisch, militärisch und finanziell. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Das haben wir von Anfang an klargemacht und das gilt for as long as it takes.
Am Wochenende will Bundeskanzler Scholz dann zu einem kurzen Besuch nach Israel und Jordanien reisen. Bei den Gesprächen soll unter anderem die Frage im Mittelpunkt stehen, wie mehr humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen können. Aus Berlin, Lea Eichhorn.
Die erste Station der geplanten Nahostreise ist Jordanien. Dort will Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstagabend den jordanischen König treffen. Dieser sei ein intimer Kenner der Situation im Nahen Osten, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Jordanien ist ein wichtiger Standort für die humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Von hier aus werden auch 2 Flugzeuge der Bundeswehr Hilfsgüter nach Gaza fliegen. Sonntag reist Scholz dann weiter nach Israel. Dort will er den israelischen Premier Benjamin Netanyahu und den israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog treffen. Deutschland stehe weiter unverbrüchlich an der Seite Israels, betont Scholz Sprecher. Der Bundeskanzler werde sich in den Gesprächen mit der israelischen Regierung auch dafür einsetzen, dass mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen können, auch auf dem Landweg. Es ist die 2. Reise des Bundeskanzlers in den Nahen Osten seit dem Angriff der Hamas auf Israel.
Israel vermutet in Rafah ja eine Hochburg der Hamas-Kämpfer. Und jetzt hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu grünes Licht für einen Militäreinsatz im Süden des Gazastreifens gegeben. Das hat sein Büro mitgeteilt. Demnach bereitet die Armee sich gerade auf den Einsatz dort vor, will aber vorher die Zivilbevölkerung aus der Stadt bringen. Politiker und Hilfsorganisationen verlangen von Israel Pläne, wie und wo die rund 1,5 Millionen Menschen aus der Region Rafah für einen Militäreinsatz in Sicherheit gebracht werden sollen. Sie befürchten unzählige Tote. Israel möchte die Menschen auf sogenannte humanitäre Inseln im Zentrum des Gazastreifens bringen. Währenddessen ist die internationale Hilfe für den Gazastreifen angelaufen. Bereits gestern Abend ist in Jordanien die erste von 2 Bundeswehrmaschinen für den Abwurf von Hilfsgütern gelandet. Und auch das erste Schiff mit einer Hilfslieferung aus Zypern ist vor der Küste des Gazastreifens angekommen. Das hat das zyprische Außenministerium bestätigt. Aus Istanbul, Karin Sens.
Verschiedene Marineplattformen im Internet zeigen die Position der Open Arms, einem Schiff einer Hilfsorganisation, wenige Kilometer vor der Küste im Norden des Gazastreifens. Laut zyprischen Medien begleiten es die israelische Marine und die Küstenwache. Ein Sprecher des zyprischen Außenministeriums sagte, es soll voraussichtlich heute Mittag an der Küste ankommen. Nach Medienberichten werde dann so schnell wie möglich damit begonnen, die rund 200 Tonnen Hilfsgüter von Bord zu den Menschen im Gazastreifen zu bringen. Dafür würden Freiwillige eine provisorische Anlegestelle bauen. Gestern hatte demnach auch der israelische Verteidigungsminister die geplante Anlegestelle besucht. Parallel belädt eine Hilfsorganisation ein zweites Schiff im Hafen von Larnaka auf Zypern mit 500 Tonnen Hilfsgütern wie Milch, Nudeln, Zucker, Mehl und Konserven. Die Jennifer mit einer Länge von 80 Metern ist größer als das erste Schiff, die Open Arms. Der zyprische Außenminister sagte, möglicherweise werde sie noch heute ablegen. Es wäre die erste reguläre Fahrt auf dem Seekorridor zwischen Larnaka und Gaza. Die Hilfslieferung der Open Arms galt als Testfahrt.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.